Okay. Das Neue, also Alte Testament ist oft wie ein Strickmuster, sage ich. Ja. Ich habe da eine Masche und dann kommt so ein bisschen anderes Gestricke und dann kommt wieder eine Masche. Und wenn ich das Ganze sehe, dann sehe ich das Muster und die Schönheit. Aber wenn ich nur die eine Masche mir angucke, sage ich, was ist das denn? Ja. Und das ist eigentlich bei jedem Text so. Aber ich glaube, beim Alten Testament neigen wir ganz besonders, dazu, dass wir fragmentieren. Ja, ich sage, ach, der eine Text, ja, der ist schön. Der Vers. Und der Rest, nee, das verstehe ich nicht. Und manchmal lesen wir die Schrift ja als Steinbruch, ja, oder als Orakel. Sag ich, ich brauche jetzt für heute einen Vers, der mir Kraft gibt. Und wenn dann Gott gerade ein Gerichtswort spricht, dann passt mir das gerade nicht, weil das brauche ich heute nicht. Ja. Ja, dazu die Frage, wozu lese ich eigentlich die Schrift? Daraus leitet sich ab, wie ich sie lese. Ich kann sie lesen als Steinbruch. Also ich nehme mir was, was ich gerade schön finde, als Orakel. Ich brauche heute Weisheit für eine Entscheidung. Oder als Gesetzesbuch, was soll ich tun? Und daraus leitet sich ab, wie ich sie lese. Und wir tun gut dran, die Schrift aus demselben Grund zu lesen, warum Gott sie uns mitteilt. Ja, jetzt komme ich langsam so zu meinem Thema. Gott hat sich selbst geoffenbart. Ja, Gott hat nicht ein Gesetzesbuch vom Himmel geworfen mit Anweisungen oder ein Katechismus, was wir glauben sollen, sondern er hat sich als Person geoffenbart. Und Gott ist ein Gott, der sich mitteilt. Ja, ich habe sie vorhin so schön gesagt. Das ist das Herz von Christentum. Ja, das unterscheidet uns vom Islam und von allen anderen Religionen. Ja, wir haben einen Gott, der sich mitteilt und der sich mitteilt. Und Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Und jedes andere Motiv, die Bibel zu lesen, geht an dieser Zielsetzung vorbei. Natürlich hat die Bibel noch viele andere Nutzen. Ja? Natürlich kann ich ganz viel Weisheit rausziehen für mein Leben. Ja, aber das eigentliche Ziel ist, dass wir Gott kennenlernen. Und wir sollten die Bibel auch hauptsächlich lesen, um sein Wesen zu verstehen. Ja, unser Hauptproblem also, nochmal zu der Frage, was ist unser Problem im Alten Testament? Unser Hauptproblem, es geht ganz überwiegend nicht um uns. Ja, also wenn ich das lese, um mich zu finden, dann werde ich enttäuscht. Ja, weil Gott hat sich geoffenbart. Und er hat sich exemplarisch Menschen rausgegriffen, ja, oder auch das Volk Israel, um sein Wesen zu zeigen. Und das Ziel ist darüber hinaus auch unsere Wiederherstellung. Ja, aber das ist nachgeordnet. Ja, wesentlich ist es, weil der Sündenfall hat den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Ja, der Mensch sagt, ich bin Gott. Ich bin das Zentrum des Universums. Ich bin das Wichtigste. Und das kollidiert ja, mit dem, was die Bibel sagt. Und Erlösung bedeutet, wir werden zurechtgerückt und Gott ist wieder die Mitte. Ja, und deswegen ist die grundsätzliche Frage, mit der wir an so einen Text rangehen dürfen, können, sollen, ist, wie ist Gott? Und das Alte Testament ist auf jeder Seite voll von dieser Selbstoffenbarung Gottes. Ich habe noch fast keinen Text gelesen im Alten Testament, wo ich nicht was gelernt habe über das Wesen Gottes. Und das ist das A und O und das brauchen wir und das stellt uns wieder her. Als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, ich habe mit 16 Jahren Jesus kennengelernt durch Bibellesen. Ich bin nicht so erzogen worden. Also meine Eltern haben mir das nicht beigebracht. Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt damals. Und ich habe wirklich mit viel Hunger angefangen, Bibel zu lesen. Und ganz viel nicht verstanden, natürlich. Ja. Also diese ganzen kulturellen Dinge, sprachlichen. Ich habe wirklich, jetzt würde ich sagen, du liebe Zeit. Ja. Was habe ich alles nicht verstanden? Aber ich hatte diesen Hunger, ja, und ich bin ernährt worden dadurch. Und mir ist damals aufgefallen, dass so viele Texte in Predigten, Büchern immer wieder vorkommen und andere gar nicht. Und es hat mich irritiert, dachte ich, warum steht das in der Bibel, wenn es nie drüber gesprochen wird? Und dann habe ich mit 16, 17 Jahren angefangen, Hiob zu lesen, Ezekiel zu lesen. Also Texte, die mir nie vorkamen irgendwo. Und also so diese Vision von Ezekiel mit den Tieren und mit den Wagen und den Rädern. Ich würde sagen, ich hatte wirklich keine Ahnung. Aber ich habe was verstanden von der Heiligkeit und Größe Gottes. Ja, ich habe in Hiob hinten gelesen, wo diese Gottesrede, wo er über den Leviathan spricht und sagt, fass ihn nicht an und dann wird er dich verschlingen und so. Und ich habe was verstanden von der geistlichen Welt. Ja. Und ich will jetzt sagen, ich konnte die Sache nicht einordnen und ich habe trotzdem so viel verstanden, was mich ernährt hat. Ja, und das ermutigt mich, ja, dass man, auch wenn man jetzt nicht alles weiß, Gott erleben kann, wenn man die Bibel mit einem offenen Herzen liest. Ja, also diese grundsätzliche Frage, wie ist Gott? Und ich glaube, dass wenn wir nicht diese Frage stellen, dass wir Gott wehtun. Ja, was ich so vorstelle, ich hätte einen Freund, der mir was Persönliches erzählt von sich. Und meine einzige Frage ist, und was soll ich tun? Was hat das mit mir zu tun? Ja, das verletzt. Ja, und ich glaube, dass wir Gott auch verletzen, wenn wir immer diese Frage stellen, und was hat es mit mir zu tun? Ich meine, manchmal hat es nichts mit mir zu tun. Ja, also ich glaube, diese Vision von Ezekiel hat erstmal nichts mit mir zu tun. Und trotzdem ist es mein Gott. Ja, und ich kann ihm begegnen. Und dann hat es dann doch was mit mir zu tun. Ja, also nochmal zurück zur Frage unserer Probleme ist unsere Selbstbezogenheit und eigene Gesetzlichkeit. Ja, dass wir diese Frage zuerst stellen, was soll ich tun? Und das ist eigentlich das Wesen des Pharisäismus. Ja, wir stoßen uns ja oft an dieser Ernsthaftigkeit der Pharisäer. Engstirnigkeit. Aber ich glaube, dass Gott damit gar nicht so viel Probleme hat. Ich glaube, jemand, der wirklich so mit dem ganzen Herzen ernst meint, ist eigentlich für Gott eine Freude. Ich glaube, was Gott gestört hat, war diese Selbstbezogenheit. Ja, wer bin ich, was soll ich tun, anstatt wer ist Gott? Und die Pharisäer hatten den Anschein erweckt, es ging ihnen um Gott. In Wirklichkeit ging es ihnen um sich selbst. Und deswegen sagt Jesus, sie sind Heuchler. Ja, unsere Gesetzlichkeit, und ich denke, als Christen sind wir überhaupt nicht besser als die Pharisäer oft. Ne? Also, dass ich halt mich selbst suche statt Gott. Dann zweites Problem ist der Sprachgebrauch. Das Alte Testament ist Hebräisch, und das Neue Testament ist Griechisch. Und unser Denken ist griechisch geprägt. Und ich möchte einfach mal so ein paar Beispiele bringen, warum wir Probleme haben im Alten Testament, weil die Begriffe anderes sind als im Neuen. Ja, der erste Wort ist Gesetz, ja, Torah auf Hebräisch. Also die Übersetzung ist schon mal ein Problem, weil Torah heißt eigentlich Weisung. Ja, Unterweisung, und das ist persönlich. Ja, Gesetz ist was, weiß nicht, wie es euch geht, ja, aber es ist nicht persönlich. Ja, Gesetz ist eigentlich das Gegenteil von Unterweisung. Und das Verb bedeutet schießen, also Richtung geben. Ja, die Tora gibt uns Richtung, oder dem Volk Israel Richtung. Und es ist persönlich. Ja, jemand an der Hand nehmen und ihm zeigen, wo es lang geht. Und wir denken bei Gesetz, also bei Torah, bei Nomos, eher an was Schriftliches, in Stein gehauen, unpersönlich, ohne Emotionen. Ja. Das ist schon ein Konflikt, ja, wie wir es fühlen. Und ich meine, ihr habt sicher auch schon, wenn ihr Psalm 119 gelesen habt, ja, das ist so für uns so unverständlich, ne, dass dann dieser Psalmist so über das Gesetz viel Liebe dafür hat, ja, so viel Begeisterung, wo ich denke, kann das sein, ja? Und vieles ist ein Problem vom Sprachgebrauch. Ja, also Torah ist persönlich und kommunikativ. Ja, Gnade, das nächste Wort. Bei uns setzt Gnade eine Verurteilung voraus. Ja, ich kann nur jemanden begnadigen, wenn er vorher verurteilt ist. Der hebräische Begriff Chesed setzt gar kein Gerichtsverfahren voraus. Ja, das ist diese freiwillige Zuwendung. Also eher Liebe. Also der Begriff kann nicht so gut übersetzt werden. Ja? Aber Gnade ist nur halb richtig. Ist ein Beziehungswort und kein juristischer Begriff. Und setzt auch voraus, dass der eine dem anderen überlegen ist. Ja? Also es ist auch nicht einfach jetzt so die Beziehung von Liebenden, sondern von einem König zu seinem Untergebenen. Ja? Also das ist Chesed. Freiwillig der Bundesliebe. Friede. Friede setzt bei uns auch das Konzept von Krieg voraus. Irgendwie schon, ja. Diese Pax Romana, ja, die Römer haben etwas als Frieden bezeichnet, wenn sie alles platt gemacht haben. Ja, dann war Frieden. Also wenn jeder Widerstand gebrochen ist, das war ihre Definition von Frieden. Und in der Bibel, also im Alten Testament, ist Friede kein Widerspruch zum Krieg, sondern zur Unvollständigkeit. Also das Wort Shalom bedeutet vollständig machen. Bezahlen. Ich habe alles bezahlt, deswegen ist jetzt Shalom. Ist also ein ausgeglichener Zustand. Setzt nicht voraus, dass vorher Krieg war. Eben auch dieses Suchen, was verloren ist. Ja, das ist dieses Konzept von Shalom. Ja, der Hirte sucht, bis er das Schaf findet. Ja, Heil und Vollständigkeit. Lässt sich auch nicht wirklich gut ins Deutsche übersetzen als ein Wort. Ja. Ja, der Begriff Glaube hat im Neuen Testament eine doppelte Bedeutung. Das eine ist für Wahrhalten und das andere ist Vertrauen. Ja, also wir haben dieses Denken, ich denke, etwas ist richtig, oder ich habe dieses, ich vertraue mich an. Das eine ist Beziehungswort, das andere ist eher denkerisch. Und wir haben das beides im Neuen Testament. Darum haben wir auch diese widersprüchlichen Aussagen zwischen Paulus und Jakobus. Ja, Paulus sagt, wie kannst du die Werke ohne Glaube sind tot, und Jakobus sagt andersrum. Ja. Und die betonen jeweils einen unterschiedlichen Aspekt. Im Sinne des Fürwahrhaltens kann der Glaube allein nicht retten. Ja, nur weil ich was denke, kann ich nicht gerettet werden. Und im Hebräischen gibt es gar kein Wort für diesen rein kognitiven Glauben. Ja, was finde ich im Hebräischen? Also das Wort He'emin bedeutet sich sichern. Das Wort Amen steckt da drin, also sicher sein. Ja. Das Bild ist eigentlich, wenn sich einer an der Felswand irgendwo festhängt, und er hängt sich dran an das Seil. Ja, dann glaube ich dem Seil. Ja, ich denke es auch, dass es hält. Ne? Aber das Eigentliche ist eigentlich, dass ich mich dranhänge. Ja, das ist das Bild dahinter. Sich sichern. Meistens wird im Alten Testament die Gottesbeziehung anders ausgedrückt als jetzt der Begriff Glauben. Also im Neuen Testament ist das sehr, sehr wichtig, ja, für uns, Begriff Glauben. Im Alten Testament wird es meistens anders gesagt. Dieses auf Gott bezogene Leben wird meistens ausgedrückt, zum Beispiel durch Gott fürchten. Ja, im Josefs Geschichte, ja, sagt, ich fürchte Gott. Ja, wir würden sagen, ich bin gläubig. Ja, das Gleiche. Das heißt, Gott ist für mich relevant. Ich folge ihm nach. Ich will ihm gefallen. Ich lebe in der Beziehung mit ihm. Ja, drückt der Hebräer so aus. Ich fürchte Gott. Oder ich wandle in der Weisung, also in der Tora. Ich halte seine Gebote, weil ich mit ihm in Beziehung lebe. Und im Hebräischen gibt es nicht diesen Unterschied zwischen Denken und Fühlen. Ja, also das ist typisch griechisch. Und wir haben das geerbt, ja, dieses Problem, sage ich mal, dass wir das unterscheiden. Und dann suchen wir im Alten Testament nach unseren Konzepten und wir finden es nicht. Und dann sind wir verwirrt und sagen, ach, da steht gar nichts drin, was mir hilft, ja, weil ich den Begriff nicht finde, den ich suche. Ja, zum Teil ist es ein Übersetzungsproblem, aber überwiegend ist es ein konzeptionelles Problem. Also, dass andere Gedanken ausgedrückt werden, mit der gleichen Wahrheit, die dahinter steht. Ja, jetzt ist meine Einführung zu Ende. das ist der Text, den ich gern mit euch anschauen möchte. 3. Mose 19, und zwar die Verse 1 bis 2 und 14 bis 18. Das ganze Kapitel ist ein Thema. Man kann das auch ganz lesen, wenn man Zeit hat. Aber ich wollte gern mal diese Verse rausgreifen und dann noch 3,5 Sätze dazu sagen, und dann dürft ihr in Gruppen gehen und das anwenden, was wir bisher gesagt haben. Könnte das mal jemand laut lesen? Und möglichst in einer möglichst wörtlichen Übersetzung. Ja. Ist wahrscheinlich in anderen Übersetzungen ähnlich, aber ich habe immer, wenn es zu sehr Übertragung wird, dann findet man manchmal die Sachen nicht, die man sucht.
Der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Du sollst den Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinem Nächsten recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines nächsten Leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr.
Dankeschön. Ja, was wäre denn eine selbstbezogene Frage aus? Wie sähe eine selbstbezogene Frage aus in Bezug auf diesen Text?
Was soll ich machen, was soll ich lassen?
Das springt einen auch so an, ne? Dass man denkt, jetzt aber Ärmel hoch. Und.
Was bedeutet heilig sein?
Ja.
Was bedeutet heilig?
Okay, das ist auch eine gute Frage. Ja, also die selbstbezogene Frage wäre, wer bin ich? Ja, und was soll ich tun? Da bin ich der Mittelpunkt oder wir sind der Mittelpunkt. Und es ist nicht die Sprache der Erlösung. Ja, was fragen wir stattdessen, wenn wir an so einen Text rangehen? Ich habe es schon geschrieben, wer ist Gott, ja, oder wie ist Gott? Wie offenbart Gott sein Wesen in diesem Text? Und versucht mal, wenn ihr in Gruppen geht, die Frage zu stellen. Ja, und das andere ist nicht falsch, aber können wir erst beantworten, wenn wir das erste gefunden haben, wie ist Gott? Ja. Also wie offenbart Gott sein Wesen in diesem Text? So, was haben Sie denn rausgekriegt über das Wesen Gottes? Wie ist Gott?
vorstellt, dass er uns in dem Text da ein Angebot macht, dass das also kein Dogma ist, sondern dass er sagt, ihr könnt das sowieso regeln.
Können Sie das noch ausführen?
Also wir haben festgestellt, dass das nicht sowas ist, was wir klassisch Gesetzestext als Gesetzestext verstehen. Weil wenn wir einen juristischen Text haben, dann ist es ja, macht das und das und das nicht, sondern uns passiert das. Aber in diesem Text ist es, wirkt es uns auf uns eher so wie, in, ja, wie Sie vorhin gesagt haben, eine Weisung, eine Unterweisung, fast erzieherisch. Und wir haben uns für uns herausgefunden, dass Gott möchte, dass es uns gut geht im Zusammenleben mit unseren Mitmenschen. Und dass das ja auch was darüber aussagt, wie unsere Beziehung zu ihm ist.
Mhm. Okay.
Also dass er Gerechtigkeit und Recht liebt, dass er aber auch das Recht hat, uns diese Anweisung zu geben.
Mhm.
Das wird ja immer gerne mit ich bin der Herr. Ja, aber dass es eben nicht so ist, wenn du das nicht machst, dann passiert das und das, sondern ich möchte, dass ihr das so macht, weil es gut für euch ist.
Ist das die Begründung? Wie wird es denn begründet?
Ich bin der Herr und ich bin heilig.
Ja, so wird es begründet. Ne? Ja, bitte.
Also uns ist so aufgegangen, dass Gott wahrscheinlich keine Anweisungen geben würde, die nicht seinem eigenen Wesen entsprechen. Mhm. So dass wir sagen würden, er ist nicht böswillig oder heimtückisch, also er würde jetzt einem Blinden nicht extra was, ein Hindernis in den Weg legen oder nicht schlecht über einen Tauben reden, der das nicht hören kann. Also das ist auch Gottes Eigenschaften oder sein Wesen widerspiegelt, was er von den Menschen will. Und das steht ja dann auch im ersten Vers, er ist heilig oder wir sollen heilig sein, so wie er heilig ist, also wie so ein Spiegelbild halt.
Er begründet es genau so mit seinem Wesen, ne? Mhm. Ja, ja.
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 Wobei er nicht sagt, ihr seid heilig, sondern ihr sollt es werden.
Mhm. Seid heilig. Es gibt zwei Zitate in dem Text, die Jesus im Neuen Testament aufgreift. Haben Sie sie gefunden?
Ja, also mindestens eins. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.
Ja.
Und das sind alles für mich irgendwie die Ausführungsbestimmungen oder die Interpretationen.
Beispiele, aussieht, ne? Beispiele.
Ja.
Mhm. Oh ja, das war ein Zitat. Ne? Aber auch das, ihr sollt heilig sein. Also es wird übersetzt mit, ihr sollt vollkommen sein. Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, das ist ein Zitat.
Ja, da hat Jesus ja gesagt, das ist die gesamte Tora.
Mhm.
Das
Liebesgebot, ja.
Hast du das in Mara jetzt nicht mit drin, aber da ist ja auch wo Jesus sagt, wenn er seinen Bruder hasst, also das ist jetzt hier im Prinzip auch ein Verweis darauf. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen.
Also wenn Sie Zeit haben, lesen Sie das ganze Kapitel. Aber Sie werden sehen, das sind einfach Beispiele. Ja? Also man kann nicht sagen, Gott möchte das und alles andere, was da nicht steht, nicht. Ja, es sind Beispiele. Ja?
Aber wir haben ein bisschen weiter gelesen und haben uns dann auch wieder schwer getan mit dem, was ankommt. Also dieses, dass man Schafe oder Tiere verschiedener Art nicht miteinander kreuzen soll, ein Gewand soll nicht aus zwei verschiedenen Garnen gewebt sein. Und da haben wir uns dann schon gefragt, ja, was sagt das jetzt über Gott aus?
Mhm. Kann man drüber nachdenken,
ja.
Ne? Ja.
Oder wo würde ich dazu Antworten finden? Zur Kultur? Wo finde ich dazu Antworten? Warum hat man Dinge damals so gedacht, gemacht?
Okay, Kultur ist jetzt heute nicht unser Thema gewesen, sondern das Wesen Gottes.
Ja.
Ich meine, da kann man jetzt kannst einen Kommentar suchen. Also findet man überall. Also ich habe dazu schon viel gelesen. Ob das dann wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ja, aber
unsere Idee,
ja, ja.
Nie
ja.
Weiß.
Ja, also ich habe mal so ein bisschen zusammengefasst, Sie können das gerne ergänzen, ja, was Sie auch selber rausgekriegt haben. Erstmal geht es um Verhaltensweisen in dem Text und dann kann man ganz schnell in diese Falle tappen, was soll ich tun, ich, ja, es geht nur um mich. Die Begründung für diese Verhaltensweisen ist das Wesen Gottes. Ja, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist wie so eine Überschrift, ja? Das sind Beispiele für Heiligkeit. Ja, was sagt der Text über Gottes Wesen? Ja, Gott ist heilig. Und was bedeutet das? Ja, was bedeutet heilig? Was würden Sie sagen nach dem Text? Was ist heilig?
Gerecht.
Ist
das ein
hebräisch oder
ein
griechisches Wort?
Hebräisch. Aber griechisch gibt es auch, ja. Die Schwierigkeit beim Wort heilig ist, Gott ist heilig, ja. Und alles, was wir daraus ableiten, ist wie ein Schatten von dem, wie er ist. Ja, ich kann, man sagt ja, heilig bedeutet, dass es zu Gott gehört. Ne? Also da beißt sich irgendwo die Katze auch in den Schwanz. Ja, aber heilig bedeutet in dem Text alle diese Verhaltensweisen. Ja, und ich habe es mal umschrieben mit engagiert, ja, also mittendrin im Leben, nicht entrückt. Ja, oft denkt man ja, heilig ist irgendwo auf Wolke 7 sitzen, lieb sein, nichts tun. Ja, also ich weiß nicht, was ihr assoziiert mit heilig. Ja.
Die Bedeutung hat es heute noch erst recht. Sagen wir mal
so. Bitte?
Die Bedeutung hat es doch jetzt in unserem Kontext eigentlich erst recht. Heilig ist das und das, dass man auf Wolke 7 sitzt oder so.
Ja, darum gehen wir jetzt in den Text und gucken, ja, was es da heißt. Ja. Und da heißt es eben, heilig heißt, dem Blinden kein Hindernis in den Weg legen. Heilig heißt, diese ganzen Beispiele, ja, den Nächsten lieben, ist heilig. Ja, also heilig heißt, alle diese Verhaltensweisen und im Zwischenmenschlichen anwesend. Ja, und Gott sagt, seid so wie ich. Und dann gibt er diese Beispiele und damit spricht er eigentlich, wie er ist. Und spricht über sein Wesen, weil er ist heilig. Ja, man kann diese ganzen Anweisungen natürlich rein menschlich sehen, ja, aber er begründet das mit seinem Wesen. Und deswegen lerne ich ganz viel über ihn. Ja, was ich besonders herausstechend fand, ist, dass Gott eifert für die Benachteiligten. Ja, also den Blinden nicht ausnutzen, ja, den Tauben nicht ausnutzen. Es bedeutet auch nicht über den reden, der gerade nicht da ist, weil er es nicht hören kann, zum Beispiel. Sehr interessant ist auch im Gericht nicht den Geringen bevorzugen, ja, fand ich sehr interessant, ne? Weil wir ja so dazu tendieren, hier als christliche Kultur, den Schwachen zu bevorzugen. Ja. Auch das nicht, ist auch nicht heilig. Ja. Also Gott eifert und Gott ist Liebe. Ja. Er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und die Begründung ist, weil Gott heilig ist, weil er der Herr ist. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Also mich berührt das zutiefst, ja, dass wir nicht einfach ein Gesetzesbuch haben und ein Liebesgebot, was uns niederknüppelt, sondern eine Sichtweise auf Gott. Ja, also wir können Heiligkeit nicht verstehen, weil Gott heilig ist, aber wir können es verstehen in diesem Schatten, den er wirft, ja, auf die menschliche Welt. Was würde es denn bedeuten für uns, heilig zu sein? Ja, und er ist so. Und Jesus hat es verkörpert. Ne? Jesus hat wirklich verkörpert diese Heiligkeit. Im Zwischenmenschlichen, im Alltag, im Banalen, in der materiellen Welt. Ja, nicht auf Wolke 7. Und ich glaube, unser Verständnis für heilig können wir schärfen mit diesem Text. Ja, heilig ist nicht nichts tun.
Entschuldigung?
Ja.
Ist dann heilig abgesondert sein, ist es ein eher griechisches Verständnis?
Nee, heilig, das ist auch zutiefst hebräisch, aber es ist eine Ableitung aus diesem, dass Gott heilig ist. Aber Gott selber ist ja, er gehört sich selbst. Ne? Also wie soll ich denn beschreiben, wie Gott ist, wenn heilig ist eine Eigenschaft von Gott, aber alles, was ihm gehört, ist heilig? Aber er selber, den kann ich nicht beschreiben. weiß nicht, ob es Sinn macht. Ja? Mir fehlen da auch die Worte. Ja? Ich finde, durch so einen Text kann man sich dem annähern. Zumindest wie er es ausdrückt. Ja? Ich finde das sehr, sehr menschlich ausgedrückt. Also da wird auch schon wieder das Wort Fleisch. Ja? Und Gott wird Fleisch, indem er sagt, ich bin so. Ja? Haben Sie dazu noch Fragen oder Ergänzungen? Ja, mir fehlen teilweise auch die Worte, weil ich finde es wirklich kaum ausdrückbar. Ja? Weil er menschliche Situationen benutzt, um zu beschreiben, was heilig ist. Und
Er teilt mit uns seine Heiligkeit. Mhm. Er hebt uns auf seiner Ebene und sagt uns, wenn wir das befolgen, sind wir wie er heilig. Nicht wie er Gott, aber ja, wie er heilig. Also das heißt, er demütigt sich auf unsere Stufe. Er macht sich menschlich und sagt, es genügt mir, wenn ihr das so macht, dann seid ihr ein heiliges Volk für mich. Und das hebt euch auf, oder ab von den anderen Völkern. Mhm. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die anderen Völker zu der Zeit gemacht haben.
Da kann man noch viel ergänzen. Ne? Ja. Was waren denn die Regeln bei anderen Völkern? Ja, bitte.
Ich dachte an eine Formulierung, die heute oft gebraucht wurde, war dieses What would Jesus do? Was gerade jüngere Leute hatten, das ist ja eigentlich in dieser Richtung, ja, das auf sich zu übertragen, was Jesus ist.
Ja, ich finde es insofern herausfordernd, als Jesus nicht in meinem Leben gelebt hat und vieles weiß ich nicht, was würde er tun in meiner Situation, ja. Und jetzt im Alten Testament, das sind ja auch Situationen, die haben wir so meistens nicht. Ja, die müssen wir übertragen. Darum ist wichtig, dass wir es als Beispiel sehen und nicht sagen, das sind die Gesetze und alles andere will Gott nicht. Ja, sondern das, es ist nicht ein Gesetz in dem Sinne, dass alles beschrieben ist und alles Gottes Wille ist festgelegt. Es sind einfach nur Beispiele. Aber ich glaube, den Geist von diesem Gesetz, den kann man verstehen, ja, wenn man sagt, er ist so. Und er möchte, dass wir so miteinander umgehen. Und in diesem Liebesgebot gibt er ja so eine Überschrift. Ne? Also den Nächsten lieben wie sich selbst.
Für mich hat das Jesus dann noch weitergeführt. Also hier sind sozusagen einzelne Beispiele. Aber Jesus ist ja auch selber Beispiel geworden. Dadurch, dass er eben vermenschlicht war. Dass er eben tatsächlich wirklich auf dieser Erde gelebt hat mit Fleisch und Blut. Und gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Da ist ja noch greifbarer geworden als mit einzelnen Beispielen, wie Gott ist, wie heilig Gott ist, wie liebevoll Gott ist, wie gerecht er ist, wie nah er uns kommen will, wie barmherzig er ist, wie er freisetzt.
Auf jeden Fall, ja.
Die Scham nimmt.
Wobei ich muss sagen, ich finde, Jesus, der Alltag ist sehr wenig beschrieben. Ja? Also was Jesus gemacht hat, sind ja überwiegend so eher herausragende Dinge, die so beschrieben sind. Ja? Das andere musst du zwischen den Zeilen lesen. Und ich würde unheimlich gern wissen, wie er wirklich so im Alltag normal war. Ne? Ja. Aber ich finde es sehr schön, dass er genau diesen Text zitiert, zweimal. Ja? Und zu sagen, ja, Altes Testament, das war Gesetz und im Neuen ist es anders, das gilt nicht. Ja? Weil das Prinzip ist das Gleiche. Ja? Und Gott ist Fleisch geworden. Und er hat es noch mehr veranschaulicht, ja, was ist Heiligkeit und was ist Liebe. Mhm. Und es gehört zusammen. Und wenn man das auseinander dividiert, dann haben wir wieder den Pharisäer. Ne? Also heilig ist Liebe. Das ist, was er sagt. Sind noch Ergänzungen, Fragen? Ist noch Gedanken dazu?
Ja, bitte. Ja, mir war aufgefallen, die Frage stand da, wer ist Gott? Nach der sollten wir filtern. Und Gott gibt in dem Text mehrfach zu erkennen, ich bin der Herr, ich bin Gott. Und es ist auch sein Name, der Mose bekannt, ich bin. Mhm. Also er legt die Karten auf den Tisch, er zeigt sich, er offenbart sich.
Und er begründet alles das einfach nur mit seiner Person. Mhm. Ja. Ja. genau.
Von daher versteckt er sich nicht.
Mhm. Unglaublich persönlich. Ne? Also wenn man sagt, so im Alten Testament, Gott wäre fern oder unpersönlich, es stimmt einfach nicht. Ja? Ich denke, man muss aber die Texte wirklich lesen. Und so ein Glaubensbruder hat mir vor kurzem gesagt, ich habe noch nie das dritte Buch Mose gelesen, war ganz stolz drauf, weil er meint, es wäre so nur Gesetz. Ne? Und ich finde das so wertvoll, also gerade dieses Heiligkeitsgesetz, das ist so, ich finde, ein Brunnen des Lebens für mich. Ja? Ich liebe das, weil es so von Leben sprüht für mich. Ja. Und man darf es nicht als Gesetzbuch lesen, so was soll ich tun, ja. Sondern wirklich, wie ist Gott. Ja. Und daraus leitet sich auch ab, was ich tun kann. Ja. Aber es ist nicht jetzt so eine Peitsche. Oder es ist im Grunde unser Problem, wenn wir es so lesen. Ja, wenn Sie nichts mehr zu ergänzen haben, dann zeige ich Ihnen mal noch, was ich so zusammengefasst habe. Es geht nicht um uns und das ist Problem und Chance. Ja, Problem, weil ich erstmal graben muss, um Sinn zu finden im Alten Testament. Es wird mich nicht anspringen, heute... Das ist dein Terminkalender, heute machst du das und morgen das. Aber es ist auch die Chance, dass ich einen Schritt zurückgehe und dieses Beziehungsangebot annehme, ja, was mich nicht im Mittelpunkt stellt, sondern ihn. Ja, um was geht es dann? Es geht um Gott. Und das Alte Testament kann als Selbstoffenbarung Gottes nicht übergangen werden. Ich glaube, dass wir ganz viel verlieren, wenn wir sagen, ach, ich lese nur Neues Testament. Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, es kann sehr oberflächlich werden. Ja? Und diese Tiefe kriege ich, wenn ich das Alte Testament mit reinnehme. Ja, es geht auch um den Menschen. Und es lohnt sich aber, die Fragestellung nicht vorschnell zu vermischen. Ja, wenn ich sehr schnell sage, ah, ich will aber auch wissen, wer bin ich und was soll ich tun, dann werde ich den Blick auf Gott, der wird sich mir verschwimmen. Er wird mir nicht klar werden, weil ich zu sehr mich selbst sehe. Das ist wie durch ein Fenster gucken, ich kann es nicht gleichzeitig als Spiegel benutzen und rausschauen. Ja, und wenn ich das als Spiegel benutze, sehe ich nicht mehr, was draußen ist. Deswegen meine Ermahnung, zuerst auf Gott zu schauen. Und daraus leitet sich ab manches über uns selber. Haben Sie auch sicher in dem Text schon gemerkt. Ja? Also wir können viel über uns lernen. Und wir können sogar Dinge verstehen, die ich tun soll. Aber das ist nicht das erste Anliegen. Ja, das wäre jetzt in meiner Reihe der zweite Abend. Ich zeige Ihnen das jetzt gerade nochmal, was ich ganz am Anfang gezeigt habe. Also wir haben jetzt hier Einführung gemacht, unsere Probleme, Sprachgebrauch und einen Text in Bezug auf Gott lesen, gottbezogen lesen. Der zweite Abend Gesetzestexte wäre jetzt die menschliche Seite, sprich Kontext, ja, und Funktion des Gesetzes für Israel und für uns. Aber das machen wir nicht. Ich wollte nur, dass Sie sehen, das ist auch wichtig. Ne? Ist jetzt nicht so, dass wir nur über das eine reden. Ja? Es wäre auch ein Thema, was wir das nächste Mal, wenn es so bleibt, machen würden, wäre hier Gefühle Gottes. Ja? Weil ich dachte, es ist interessant, die zwei Aspekte zu bringen. Aber dass Sie einfach wissen, es ist einseitig, was ich hier mache. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende.
Und der dritte Abend, den ich dann halten werde, da wird es darum gehen, wo finde ich eigentlich Jesus im Alten Testament?
Das ist auch sehr, sehr, sehr spannend.
Ja, erstmal vielen Dank, Doris, für den tollen Abend.